An den Decks. Der Podcast von DJs mit DJs für alle. Mit Dirk Kronberger und Thomas Haag.
Yo, yo, yo.
Gestärkt in die zweite Runde. ja, das mit dem Mittagessen müssen wir hier in Dresden noch üben, glaube ich.
Na, nee, Moment. Ja, doch, stimmt. Wir haben ja nicht so gute Erfahrungen, komischerweise.
Ja. Genau.
Ja. Also wir sind, wie ihr hören könnt,
immer noch in
ZuhörerInnen, immer noch in Dresden.
Genau.
Wir hatten die Begebenheit, dass wir eine erste Folge aufgenommen haben, eine Pause gemacht haben und was essen wollten und die Bestellung etwas
daneben ging.
Ja, genau.
Genau. Lieben Gruß an das Café und die netten Leute da drin. Die Sache mit dem Bestellen, die müssen wir noch üben, oder?
Ja, genau.
Also nicht wir, sondern ihr eigentlich.
Ja, aber wo wir gestern und vorgestern waren, kann ich auch sagen, wir waren ja hier bei einem vietnamesischen Restaurant, es gab halt keine Reisbandnudeln für dich.
Ja.
Also du hast noch weniger Glück mit dem Essen hier als ich.
Ja, damit kann ich leben natürlich, in irgendeiner Weise.
Wo sind wir hier?
Wir sind immer noch im Blechschloss. Im Blechschloss,
wow.
Ja, ich habe es mir gemerkt, wie es heißt. Ist ja jetzt auch nicht so schwer, hallo. Und zwar im Blechschloss du hast es hier zu leise gemacht übrigens, ich muss mal die Regler richtig ziehen. So müssen die stehen. Im Blechschloss, das zur Scheune gehört, zur Scheune in Dresden, Veranstaltungsort hier.
Ja.
Der jetzt gerade geschlossen ist, wie du mir erzählt hast,
genau.
Weil sie aufwendig sanieren und deswegen gibt es halt dieses Blechschloss, bestehend aus alten Containern.
Genau. Für Ortsunkundige, das ist in der Neustadt in Dresden, an der Alaunstraße. Wenn hier ab und zu komische Geräusche entstehen, dann liegt das nicht daran, dass Thomas seinen Magen knurrt.
Nee, ich habe tatsächlich was essen können. Letzten Endes, finally, bekam auch ich was
Sondern hier fahren gelegentlich auch Autos vorbei und man hört es dann doch recht gut, weil es eben so ein Blechschloss eben ist.
Genau.
Und
nur so Container sind, ja.
Genau. Und was ich gerade gefunden habe, war nämlich der Frank hier von der Scheune, vielen, vielen Dank für Aufschließen, Zuschließen und so weiter und so fort.
Überhaupt den Support, genau.
Genau, den Support. Der hat mich gebeten, auf eine Veranstaltung, die hier stattfindet, Ende April hinzuweisen. Und zwar das Music Match Festival. Und was ich dabei interessant fand und gerade gefunden habe, ist, dass unser heutiger Gast uns darüber was sagen kann.
Ach,
ja.
Na, dann fragen wir ihn nochmal. Hallo, DJ Access.
Hey, ich grüße euch.
Schönen guten Tag.
Danke für die Einladung. Ich habe schon sehr gespannt eurem Intro zugehört.
Ja.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, ja. Wir hätten uns auf jeden Fall vorher treffen sollen. Vor dem Essen, dann hätte ich euch was empfehlen können.
Ah, wo man essen kann und Essen auch bekommt.
Definitiv. Grüße an das Wettbüro in dem Moment, das alte Wettbüro,
der
beste Essensspot hier in Neustadt.
Ah, okay.
Ich habe es gerade ja schon von dir gehört. Aber erzähl uns doch mal kurz, damit wir nämlich die kleine Werbung, die uns die Scheune gebeten hat, irgendwie durchzusagen, erzähl uns doch mal kurz, was ist denn dieses Music Match Festival? Weil ich habe nämlich gerade nach dir noch mal kurz gegoogelt und da gibt es relativ schnell einen Eintrag unter diesem Music Match mit deinem Namen.
Ja, ich durfte auch schon auf einem Panel mitsprechen, sage ich mal. Ich habe tatsächlich das Thema vergessen, was damals Sache war. Aber letztendlich ist es auch ein, glaube ich, Industriefestival, wo die Berührungspunkte von Artists mit Labels, Vertrieben etc. zusammenkommen und der Austausch stattfindet in jede Richtung. Und natürlich schon lokal geschaut wird, was passiert, wer kommen kann, wer überhaupt was macht. Ist ja auch immer interessant, in der eigenen Stadt mal zu erfahren, wer wo wie verwurzelt ist.
Ja.
Genau, ist auf jeden Fall spannend.
Es ist so ein bisschen eine Konferenz, kann man sagen.
Ja, genau, da gibt es diverse Panels, Vorträge zu diversen Themen in der Musikbranche. Sei es auch Booking, Vertrieb, Label, Produzieren.
Und du hältst einen Vortrag oder was ist deine Aufgabe?
Ich war damals auf einem Panel. Na, ich bin in diesem Jahr nicht dabei, soweit ich weiß, oder?
Ach so.
Stand ich da doch drin? Nee. Kann sein, dass der Frank mich dann nochmal anruft nächste Woche.
Ja, okay.
Aber dass ich dich schon mal reingeschrieben hat. Als Wunschliste.
Also wir haben dich jetzt reingeschrieben.
Okay, genau. Ich glaube, damals ging es auch eher so um dieses Vertrieb-Label-Sein. Also wie man jetzt zum Beispiel auch ein Label aufbaut, an was man denken muss, wie man ein Label anmeldet, sei es auch GVL oder je nachdem.
Ja.
So diverse Themen da aufkommen. Ne?
Warum weißt du denn, wie man ein Label aufbaut?
irgendwie habe ich das einfach mal gemacht damals. Wir haben ja auch ein Label namens New Def hier in Dresden, was in erster Linie deutschen Hip-Hop supportet hat seit 2006.
Ja.
Und irgendwie wächst man dann rein. Und ich bin parallel noch dazu in den Musikvertrieb auch reingewachsen bei recordjet.com. Und da habe ich natürlich diverse Berührungspunkte in dem Bereich, was man macht und machen muss vor allem und was die Artists machen können, um abgesichert zu sein. Genau.
Um dich mal kurz einzuordnen, 86 in Dresden geboren.
Yes, yes. Ich bin original Eastside.
Ja.
Okay.
Und ich habe gefunden, seit 2002 bist du DJ.
Richtig, genau. Ja, oh, das okay. kommt auf jeden Fall hin.
Aha, okay.
Ich muss da manchmal selber darüber nachdenken, aber doch, das, ja, was ist jetzt 22, ne?
Ja.
Oh, oh. Da ist ja doch dann eine gerade Zahl dahinter.
Wirst du eine dicke Party machen?
Damn. Ich hoffe doch, ja. Also ich glaube jetzt, seitdem es wieder machbar ist, sollte es auf jeden Fall nachgeholt werden, beziehungsweise nochmal official geplant werden dieses Jahr.
Ja.
Aber tatsächlich bin ich ja auch ein bisschen aktiv hier in Dresden und veranstalte selbst Partys und auch Konzerte. Und wir haben auch im Weihnachtszeitraum rum immer unsere New Def Jam sozusagen. Und ich glaube, die werde ich auch nutzen, um das da nochmal zu zelebrieren.
Habt ihr das euer Label deswegen New Def genannt, weil es Def Jam schon gab?
Natürlich war das im Hinterkopf so ein bisschen bei mir, aber irgendwie war das so New Definition-wise gedacht.
Ja.
Von wegen, ja, in Dresden schließen sich jetzt alle zusammen und wir machen gemeinsam Musik.
Aha.
Neue Definition. Und Aha. das war auch eine coole Abkürzung. Und natürlich die Anlehnung zu Def Jam ist da auch im Hinterkopf ein bisschen gewesen.
Und dann sitzt ihr möglicherweise auch noch in der Neustadt.
Ich selbst nicht, aber habe viel hier zu tun. Letztendlich der Sitz ist ja meine eigene Wohnanschrift.
Ah ja.
Ja.
Okay. Die mittlerweile auf der anderen Elbseite ist.
Okay, also 86 geboren, dann heißt das, du dürftest dann sowas wie 90, 91 eingeschult worden sein?
Das Jahr nach der Wende ist das auf jeden Fall passiert, ja.
Ja.
Ich kann mich auch grob erinnern an so ein paar Bilder. Ja, aber tatsächlich die richtigen musikalischen Begegnungen sind dann ein paar Jahre später passiert. Ich habe noch einen älteren Bruder, der 4 Jahre älter ist als ich und der hat natürlich dann so ein bisschen diesen Input gebracht in der Familie und es war dann so Mitte, Ende der 90er, wo ich ernsthaft über Musik auch nachgedacht habe, sage ich mal.
Aber ich würde schon gerne wissen, ob du einen musikalischen Familien-Background zum Beispiel hast.
Komischerweise nicht. Also meine Eltern sind jetzt nicht musikalisch begabt in dem Sinne, dass sie irgendwas ausgeübt haben.
Aha.
Sie hatten natürlich ein paar DDR-Klassiker, die sie gemocht haben. Mir fällt natürlich keine ein, jetzt spontan. Aber es war jetzt nie so, dass sie speziell nur eine Richtung gehört haben oder irgendwie uns Sachen vorgelegt haben. Ey, hört euch das mal an, das ist mega interessant. Sondern es ist einfach so in dem Flow entstanden. Haben auch Radio natürlich gehört, was so im TV dann kam. Aber der erste Prozess war wirklich, glaube ich, so die Musiksendung auch, die es dann im TV gab, sei es auf Viva etc., wo man dann wahrgenommen hat, okay, krass, gibt auch Hip-Hop, Rap.
Lustig, ich hätte jetzt natürlich als allererstes Formel 1 im Kopf gehabt, aber Formel 1 gab es ja in den 90ern schon gar nicht mehr, oder?
Mann.
Ja, entschuldige bitte. Natürlich Viva und so weiter, ja.
Ja, ja, tut mir leid.
Also selbst Yo MTV Raps müsste da schon vorbei gewesen sein, ne?
Ah, ja, das habe ich nur so halb noch, glaube ich, wahrgenommen.
Ja, ja, ja. Aber sagen wir mal, Ende der Schulzeit, also bei mir zum Beispiel ergab sich das, ich glaube in der 9. oder so Klasse, dass ich zum Beispiel mal so eine, naja, Schulparty ist zu viel gesagt, also ne, aber in der Schule so eine 3-Stunden-Gelegenheit oder so, dass ich das erste Mal aufgelegt habe. Wann hast du denn wirklich das erste Mal aufgelegt?
Ist witzig, dass du das in der 8.9. erwähnst. Also ich war 9.10. Klasse auch auf einer Schule hier in der Neustadt. Und da hatten wir eine Musiklehrerin, die schon sehr Hip-Hop-prägend war, witzigerweise. Die hatte ich dann auch auf Konzerte von The Roots oder so getroffen. Und sie hat da damals schon, da gab es auch einen Musikkeller bei uns in der Schule. Klingt ein bisschen spooky, aber es war eigentlich auch ein Kreativraum, sage ich mal.
Ja.
Ich glaube, da war es dann schon so, dass die Zehntklässler da schon so ein bisschen Musik gemacht haben. Da stand, glaube ich, auch ein Drumset drin. Da waren dann halt die Coolen, die irgendwie sich ausgetauscht haben. Und die Musiklehrerin war auch schon voll dabei und hat ab und zu auch einen mitgeraucht. Und
Props gehen raus an Musiklehrerin.
Ich kann natürlich jetzt die Details nicht offenbaren, aber der größte Move war, sie hat mir tatsächlich auch mal Karten, das war für The Roots in Chemnitz da mal geschenkt, weil sie selber nicht hingehen konnte.
Ah ja.
Und da war ich mit meinem Bruder auch da. Und das war sehr nice. Das war so die erste Hip-Hop-Sache, in Bezug auf Schule und so weiter. So richtig aufgelegt.
Also gab es dann so Schulpartys? Die gab es bestimmt, oder?
Naja, es gab so Home-Partys, Privatpartys.
Okay, also aber nicht
aber so eine Party in der Aula, sage ich mal, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Das war alles schon sehr eher steif bei uns.
Okay.
Und Classic.
Hast du Abi gemacht?
Ja, Fachabi habe ich noch nachgeholt.
Okay.
Ich habe so drei Stationen gehabt, bin erst normal auf das Gymnasium gegangen.
Ah.
9.10. habe ich noch in Mittelschule gemacht und dann das Fachabi noch in Wirtschaft und Verwaltung quasi nachgeholt.
Ja.
Bin aber immer so durchgerutscht.
Ja.
Es hat mich nie so krass irgendwie gecatcht, dass ich da mich dahinter klemmen muss.
Aha.
Aber irgendwie bin ich dennoch durchgekommen. Aber so die Grundkenntnisse war ich am Ende doch froh, dass ich sie habe. Gerade dieses Fachabi, weil da konnte ich dann später auch meine Ausbildung noch zum Handelsfachwirt machen dadurch. Mhm. Und bin auch selber Ausbilder geworden.
Mhm.
Noch für Einzelhandelskauffrau, Kaufmann. Das war dann easy durch den Abschluss. Ging das schnell zu bewältigen.
Aber dann fällt ja das erste von dir genannte, Thomas, 2002 auflegen, etwa in das Ende des Fachabis, wenn ich das so grob überschlage.
Genau, das ging dann so parallel eigentlich los, dass mein Bruder auch da, also Dresden gab es dann schon so einen Club namens Subcrown damals hier auf dem Bischofsweg, die dann angefangen haben, Partys zu machen. Mein Bruder war da anfangs Resident-DJ. Ich war da so 16, 17, glaube ich. Genau. Und da sind wir dann schon in die P18-Clubs reingekommen, durch den Bruder oder durch die Bekannten. Und da ging das dann eigentlich los, dass ich irgendwie das Vinyl-Thema gesehen habe und auch sehr interessant fand, gerade so die Sachen mit Scratching und was man da so technisch machen kann. Ne?
Ja. Mhm. Und dein Bruder war Vinyl-DJ, oder?
Richtig, genau. Also tatsächlich damals war das krass, ein DJ-Set zu haben, weil es war ja auch sehr teuer, so eine Technics-Schallplattenspieler zu haben und Mixer und so weiter. Und das Set war im Club und am Ende war man immer zeitiger da, um einfach so ein bisschen.
Kennst du als Handelsfachwirt da nicht ein paar Wege?
Günstiger was zu traden? Oder? Damals leider noch nicht, aber das hat sich ja dann später ergeben.
Also wenn Sachen hinten vom LKW fallen, das ist doch dein Fachbereich, oder?
Genau, also das ist dann die andere Seite der Medaille, die ich auch dann checken kann.
Ja.
Aber nein, also das war dennoch schon, glaube ich, ein krasses Thema, wenn man dann wirklich ein DJ-Set selber hatte, was man bezahlen konnte.
Ja.
Es gab dann auch so erste Hip-Hop-DJs in Dresden, die schon groß waren. Da fällt mir ein DJ Snare One ein zum Beispiel, der schon mit Hip-Hop-Größen gespielt hat und auch mit Savage oder so irgendwie Berührung hatte. Und der hatte ein DJ-Set und den hatten wir auch privat bei uns mal zu einer Geburtstagsfeier eingeladen mit DJ-Set.
Mhm.
Und da weiß ich noch, auch ein Kumpel von meinem Bruder, der hat dann direkt neben dem DJ-Set geschlafen, über die Nacht, weil er das nicht loslassen konnte und hat dann so lange daran geübt, wie es irgendwie da stand, bevor es am nächsten Tag wieder abgeholt wurde. Und das waren so die prägenden Momente, wo ich dachte, okay, geil, das ist irgendwie ein cooler Move, weil parallel hatte ich auch mit eigenen Freunden, sind wir viel Skateboard gefahren, weil ich quasi meine Ausbildung da auch in einem Skate-Shop namens Black Sheep hier gemacht hatte in Dresden, auch ein legendärer Laden, den es leider nicht mehr gibt. Genau, und da sind wir natürlich im Sommer geskatet und im Winter mussten wir was tun.
Aha.
Und das war dann die Musik am Ende.
Ja.
Und am Ende ist das Verhältnis von der Musik größer geworden als das Skaten und die ist auch geblieben bis heute.
Und wann hast du angefangen, dir deine eigenen Platten zu kaufen?
Es war schon dann wahrscheinlich so die 2000er Wende auch, bis ich dann selber aufgelegt habe. Ich hatte natürlich erstmal so die Platten meines Bruders.
Ja, genau.
Und dann gab es hier so ein, zwei, drei Vinylläden in der Neustadt, wo ich dann mit meinem Bruder auch hingegangen bin und auch schon so erste Kumpels hatte, wie den DJ X-Cap hier auch aus Dresden, mit dem ich heute auch noch viel zu tun habe, mit denen ich dann in Plattenläden gegangen bin und so pseudomäßig gedickt habe. Ey, okay, geil. Das Cover sieht cool aus, das nehmen wir mal mit. So, und genau, da gab es auch noch einen coolen Plattenladen namens Sure Shot hier, von dem Micha, schöne Grüße, der mittlerweile die ganzen Waschsalons hier betreibt. Der hat auf jeden Fall aber so den coolen neuen Stuff da gehabt und die Dresdner DJs haben sich dann die drei Roots Maneuver Platten geteilt und war man dann froh, wenn man die auch hatte. Und es war eine coole Zeit, ja.
Okay, also dein Bruder hat dich irgendwie zum Auflegen bewegt oder hat er dich nur ermutigt?
Beides.
Ja.
Ironischerweise am Anfang war es für mich jetzt nicht so serious, dass ich sage, okay, ich muss hier üben und so. Mein Bruder hat es halt immer gemacht und dann hatte er ein Set in seinem Zimmer und wenn er nicht da war, habe ich dann auch mit einem Kumpel, weil er gerappt hat, mein Kumpel Jan, damals als T-Wonder unterwegs, als Rapper, der hat halt gefreestylt und ich habe angefangen pseudomäßig aufzulegen und dann hat man halt geübt und umso öfter das passiert ist, habe ich dann diese Lust entwickelt und mein Bruder war erst so ein bisschen, oh, ey, fass mein Zeug nicht an. Mhm. Aber dann, als er gemerkt hat, dass irgendwie das Interesse da ist, hat man sich natürlich auch gepusht und supportet bis heute.
Hat dein Bruder dich auch in den Club geholt zum ersten Mal auflegen?
Indirekt schon. Das war dann quasi auch in dem Subground-Club, weil er natürlich da Impact hatte und den Besitzer kannte. Und da haben wir uns quasi auch indirekt selber eingeladen, von wegen, okay, wir können ja mit auflegen. Und wenn mein Bruder gespielt hat, habe ich auch mal davor was gespielt. Und so hat sich das dann einfach ergeben.
Aha.
Ja.
Jetzt bist du aus der Schule raus und machst gerade deine Ausbildung und fängst nebenbei an aufzulegen. So habe ich es jetzt irgendwie verstanden. Richtig. Und hat das denn funktioniert mit den ganzen, also du weißt ja, wenn du weggehst an so einem Wochenende und man ist dann vielleicht nicht allzu munter, wenn man dann montags wieder in die Berufsschule geht und so weiter.
Das stimmt.
Hat das funktioniert?
Ja, schon. Ich bin sehr diszipliniert gewesen, was auch so, als trink und rauche bis heute nicht zum Beispiel. Also
das ist hilfreich, oder?
Ja, definitiv. Also da bin ich sehr straight gewesen und bin es zum Glück immer noch. Aber gut, also zu der Zeit habe ich schon ein bisschen mal getrunken, aber es war jetzt nie so, dass ich mich ins Koma getrunken habe.
Ja.
Aber irgendwie war das eine coole Motivation, weil natürlich immer viel Feedback kam und das war auch in Dresden gerade so ein Drive, wo viel entstanden ist, andere Rap-Crews da waren, andere DJs rauskamen und neue Partys auch teilweise illegal organisiert worden sind. Und das war so ein Reiz. Unter der Woche hat man gearbeitet. Dadurch, dass ich im Handel war, ja auch teilweise samstags. Also teilweise war es wirklich so freitags spielen und dann um 11 in Laden aufschließen. Okay. Und dann arbeitest du noch bis 20 und dann legst du wieder auf.
Oh.
Und dann
das meine ich.
Und dann chillst du halt Sonntag. Ne? Mhm. Es war tatsächlich auch so, dass ich auch also in Dresden war es so, dass man eigentlich jeden Tag unter der Woche in einen Hip-Hop-Club gehen konnte, außer Dienstag. Genau, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag gab es immer eine Hip-Hop-Party. Und da war es auch so, da habe ich auch teilweise donnerstags mal aufgelegt und kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich auch mit dem Kumpel, auch Rapper, damals so durchgemacht habe, weil der in meiner Berufsschule auch war und dann ziehen wir halt direkt nach dem Auftritt dann wieder früh in die Schule an dem Freitag. Aber da musste ich mich auf jeden Fall ins Krankenzimmer legen lassen, weil ich dann quasi auch so müde war, weil ich konnte mich nicht mehr wachhalten im Deutschunterricht. Das war zu krass.
Okay, war das erstmal klassisches Club-Auflegen, Song mehr oder weniger klar gemixt und so weiter. Aber ging es da erstmal um das Party-Auflegen oder war schon ein Element des Scratching?
Ja, also dadurch, dass ich schon von Anfang an eher so auf Turntable-Lists geschaut habe, also so die Impacts am Anfang zu der Zeit, waren ja schon DJs, die irgendwie gescratcht haben oder Beat-Juggling gemacht haben. In dem Moment, da fallen mir die Beat-Junkies ein, zum Beispiel die DJ-Gang aus L.A. oder DJ Cuber, der so die ganzen Scratches mehr oder weniger erfunden hat. Solche Videos habe ich mir dann halt oft angeschaut und dementsprechend war es schon so, ich musste schon was können, um auch auflegen zu können. Also ich sehe das auch an der Hand heute noch, wenn jemand scratchen kann oder nicht, oder wie die Art und Weise, wie man auflegt.
Ja.
Es war mir schon von Anfang an sehr wichtig, dass ich so Basics kann, diverse Scratches kann und auch gerade im Auflegen so den Takt treffe und auch die Übergänge halt hinbekomme, dass es nicht off ist.
Ja.
Das fällt mir heute noch schwer, muss ich sagen. Wenn ich da als Gast irgendwo hinkomme und ich höre, der Übergang, der sitzt nicht oder irgendwie dann ist bei mir schon vorbei.
Ja. Jetzt hast du hast gerade, als du beschrieben hast, wenn du jemandem auf die Hand guckst, dann kannst du sehen, ob der scratchen kann oder nicht. Und du hast die Hand bewegt, wie man die Platte hin und her schiebt. Siehst du das an der Hand oder siehst du das an der Hand, wie der Fader bewegt wird?
Tatsächlich beides. Also ich scratch eher mit links.
Aha.
Und du siehst ja so, wie die Motion auf der Hand, auf der Platte mit der Hand funktioniert. So. Ja. Und da weißt du, ob jemand mehr übt und aha, gewisse Bewegungen macht.
Ja.
Oder ob jemand wirklich das nur andreht oder den Teller irgendwie beschleunigt oder abbremst.
Ja.
Und am Fader sowieso, wie der Fader gehalten wird, mit welchen Fingern. Und das siehst du dann, okay, ob jemand jetzt übt oder scratcht. Oder ob jemand wirklich nur spielt, ist ja auch definitiv genreabhängig, ne?
Ja, ja.
Was da passiert, ja, das erkennt man, glaube ich, schon.
Na, du auf jeden Fall.
Ja, also zum Beispiel ist Robert Smith, ist ja auch einer der krassesten auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum.
Grüße gehen raus.
Der war ja auch schon bei euch, genau.
Absolut, ja.
Liebe Grüße, super Kerl. Und da sieht man schon, wie er zum Beispiel, wie fein er den Fader anfasst, auch noch mit zwei Fingern und dann alles genau so mega präzise macht.
Ja.
Das ist schwer nachzumachen auch dann am Ende.
Übst du viel?
Üben eigentlich gar nicht.
Ach, üben tust du gar nicht?
Das ist tatsächlich komisch, weil also jetzt vor der ganzen Corona-Situation war es auch so, dass ich natürlich sehr oft gespielt habe und dann hatte ich auch keine Zeit zum Üben, sondern man macht es halt einfach.
Okay.
Und irgendwann ist man, ohne überheblich zu klingen, einfach auf dem Level, dass man vieles kann. Mhm. Und dann macht man das halt einfach. Ne? Also klar, es gibt schon so Momente, wo ich dann denke, oh geil, jetzt kannst du mal auf den Beat das und das probieren. Das gibt's schon, aber es ist nicht so, dass ich jede Woche irgendwie üben würde oder so.
Okay.
Ich recorde halt viel und dabei entstehen dann auch Flows und auch neue Sachen, die man ausprobiert.
Mhm. Und wenn du dir neue Platten kaufst, probierst du die zu Hause aus, wie die miteinander sind? Also mixst du dann zu Hause so ein bisschen und guckst irgendwie, ah, die Platte geht mit dem und die geht mit dem?
Durch die heutige Technik, was so Serato und so weiter betrifft, ist es natürlich sehr easy, dass man so die BPM sieht und vom Mut her kann das passen. Also richtige Vinyl kaufe ich mir eher selten, muss ich mittlerweile gestehen. Bekomme ich zum Glück auch viel zugeschickt von Artists, weil man halt befreundet ist oder man irgendwie beteiligt ist. Das ist natürlich nice to have, aber das sind eher Sachen, die ich zum Abspielen zu Hause dann nutze. Aber zum Auflegen, ich höre viel Musik im Auto auch, wenn ich unterwegs bin und dann markiere ich mir natürlich die Songs, die irgendwie mir gefallen und im Serato selecte ich die dann so zusammen, was halt gut passt, vom Mood her, von der Stimmung, vom Soundbild her und ja, wenn die BPM natürlich dann noch passt, umso besser. Aber ich probiere viel dann im Club erst aus, um dann zu gucken, wie die Reaktionen auch sind und ich bin so ein bisschen Freestyle-mäßig unterwegs.
Also da geht es um die Musik, da geht es weniger um die Scratches.
Ja,
ja,
okay. Schon. Also im Club. Aber es gibt auch Parts, dann spiele ich mal ein Instrumental und scratch halt mal kurz. Kann auch passieren, je nachdem, was der Song hergibt. Ne?
Also ist es quasi eher so ein Learning-by-Doing-Ansatz, was das Scratchen angeht?
Ja, schon. Definitiv. Okay. Also es gibt... ist immer kurios, weil man denkt ja, okay, es gibt halt so viele Techniken, ich muss das verkrampft irgendwie üben und man bekommt es nicht hin. Und dann lässt man die Sache aber mal ruhen und dann kommt so der Moment, da gehst du an das DJ-Set und machst es halt dann einfach. Das ist auch oft eine Kopfsache, weil man zu viel darüber nachdenkt. Aber es war oft so, dass ich dann einfach nach einem halben Jahr meinetwegen auch erst dann Sachen auf einmal konnte, obwohl ich sie gar nicht mehr dann geübt habe, aber so den Abstand hatte, um das zu realisieren, wie es wirklich funktioniert oder wie es klingen muss. So, ja.
Gibt's denn Sachen, die sich zum Beispiel nicht eignen für ein Two-Click-Fair?
Ja gut, da braucht man schon einen längeren Ton, würde ich meinen. Wenn du jetzt kurze Töne hast, die ein bisschen abgehackt sind, wird es schwierig, den da zu platzieren, aber und es kommt natürlich so ein bisschen auf die Geschwindigkeit des Beats an, wie schnell man den macht. Man muss da ein bisschen flowen auch, ne?
Ja.
Die Kunst ist, glaube ich, darin, jetzt nicht nur die Technik zu beherrschen, sondern wirklich den Flow auf den Beat zu bringen, dass das harmoniert und stimmig klingt, ja.
Verstehe.
Ist aber auch so eine Wissenschaft. Also ich bin bei Weitem nicht auf dem Level, dass ich sage, ich kann alles so. Aber es macht Spaß, irgendwie zuzuhören und zuzuschauen, vor allem DJs wie Robert Smith, der sehr in Perfektion auch scratcht und man lernt dabei schon viel beim Zuschauen und für den nächsten Gig oder die Inspiration ist, glaube ich, immer sehr viel wert.
Hast du mal bei so einem Battle mitgemacht?
Tatsächlich nie, nee.
Wolltest du?
Ich weiß nicht, ob ich mich nicht getraut habe oder irgendwie mich zu schlecht fand, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie nie so entstanden in dem Sinne. Nur so Clash-Sachen.
Also was meinst du damit?
Soundclash, wo es wirklich dann so mit Publikum Sets gegen Sets geht oder Songs gegen Songs.
Aha, okay.
Wo du jetzt nicht so technisch versiert irgendwie was darbieten musst. Fließt natürlich mit ein, aber,
ja.
Aber das ist zum Beispiel so eher aus dem Dancehall-Reggae-Bereich, dass man da Soundclashs macht von Soundsystemen gegeneinander. Da gab es dann auch in Dresden, auch gegen meinen Bruder ironischerweise,
ja.
Weil er mittlerweile eher so Dancehall-Reggae macht, ich Hip-Hop, so dieser Soundclash der Genres sozusagen.
Ja.
Und wer hat gewonnen?
Ich glaube, damals haben wir als Hip-Hop-Team gewonnen. Ich bin beim Kollegen X-Cap und letztes Jahr, oder nee, Quatsch, die Zeit, die rennt durch Corona. Es gab auch vor Corona noch das sogenannte Dave-Festival, das ist ja auch ein Club-Festival in Dresden, die jedes Jahr im Oktober so 10 Tage, 2 Wochen lang Action machen mit diversen Clubs. Da gab es auch ein Dave Soundclash, da war ich selbst nicht beteiligt, aber meine DJ-Kollegen, wo es auch dann gegen meinen Bruder ging und, die, und unsere Soulbox Hip-Hop Crew, was quasi meine Partyreihe auch ist, da hat natürlich die Soulbox Hip-Hop Crew auch wieder gewonnen.
Ja, ja, selbstverständlich.
Ja, also das ist mittlerweile dann schon klar in Dresden.
Na gut, aber kann das nicht einfach daran liegen, dass die Hip-Hop Crowd größer ist? Also zumindest als ich noch in so einen Szenen unterwegs war, war es so, dass die Hip-Hop-Crowd immer größer war als die Dancehall-Crowd.
Es mag auch
außer schon. Außer die, ich würde sagen, um die Nullerjahre rum, sowas wie 2001, 2002, da war das dann relativ ausgewogen.
Definitiv, das war auch eher so mit Augenzwinkern gemeint, weil an dem Tag gab es, glaube ich, noch eine andere Dancehall-Veranstaltung, wo viele da waren und so auf die Art und Weise.
Ja. Die Fans weggeklaut.
Ich muss mich da eh raushalten. Wie gesagt, meine Kumpels sind involviert und mein Bruder und ich kann mich da schwer entscheiden natürlich.
Du hast gerade gesagt, deine Veranstaltungsreihe heißt Soulbox.
Richtig, genau.
Aha, okay. Ich habe ja gelesen, deine Veranstaltungsreihe heißt We Bringin' It Back.
Das war eine Tour.
Ah, okay.
Das war auch so eine quasi eine Tour, die ich alle paar Jahre wieder angesetzt habe mit internationalen DJs. Und da habe ich mir auch eher so den eigenen Traum erfüllt, dass ich zum Beispiel dann mit DJ Total Eclipse von den Executioners unterwegs war aus Brooklyn. Der ist auch quasi der erste ITF-Champion gewesen, 99, der auch heute immer noch einer der krassesten Beat-Juggle-DJs, die ich kenne oder generell auf der Welt, die so schnell arbeiten. Mit dem war ich schon mindestens 2-mal auf Tour. Also da buche ich selber die Tour hier im deutschsprachigen Raum und bin halt mit ihm einfach zu zweit unterwegs. Und das andere Privileg war auch noch mit DJ Babu von den Beat-Junkies, Dilated Peoples auch zu spielen. Da haben wir auch eine Tour gemacht und das so wollte ich jetzt auch, wenn es wieder möglich ist, fortsetzen, ja.
Aha. Warum heißt die Reihe We Bringin' It Back?
Da ging es eher um den Sound, so von wegen den klassischen Hip-Hop wieder in die Clubs bringen, dass eher so die, ich will es nicht immer so stumpf, Golden Era Boom-Bap sagen, aber alles, was so mit Soul auch zu tun hat, können ja auch neue Songs sein, aber ich glaube, die Intention damals war zumindest, dass ich eher von diesen aktuellen Club-Sound so ein bisschen abgeneigt war.
Aha. War dir nicht soulful genug?
Habe ich nicht so gefühlt, ja.
Ja. Okay, wie ist es jetzt mit neuen Produktionen?
Es hat sich tatsächlich so ein bisschen gewandelt. Also ich höre ja generell mittlerweile divers Musik, also auch neue Themen und gerade auch coole neue Produktionen. Es kommt einfach tatsächlich auf den Producer an. Auch Autotune-Themen können mir gefallen. Da bin ich relativ offen. Aber im Club ist es halt, ja, da kommt es wirklich auf den DJ an, wie er das so ein bisschen rüberbringt und was für eine Mischung oder was für einen Aufbau er auch hat bei den Songs. Wenn alles gleich klingt, ist es halt schnell langweilig für mich. So.
Ja. Hast du denn unterschiedliche Stile, die du in deine Sets mixt? Also,
es ist schon in erster Linie natürlich eher Golden Era Hip-Hop. Auch ein bisschen funky kann es sein. Ich spiele auch gerne mal so Classics, die meinetwegen aus dem 70ern, 80ern kommen, wo man so ein bisschen diese Original-Samples auch reinbringen kann. Ich spiele auch mal einfach nur Instrumentals.
Aha.
Kann auch sein. Aber alles schon so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, es muss Soul haben und alles so ein bisschen dieser Background. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Dancehall spielen würde oder auf einmal ein House-Beat spielen würde. Das würde eher selten vorkommen.
Okay. Aber House hast du auch?
Ich habe ein paar Songs drauf, aber tatsächlich jetzt noch nie eine Anwendung gehabt zum Spielen. Nein. Also ich bin schon eher in Anführungszeichen bekannt dafür, so diese Hip-Hop-Sparte Classics abzudecken. Mhm.
Was kannst du denn besser als andere DJs?
Ich glaube, ich kann schon relativ gut den Moment lesen, auch was gehört werden möchte und kann Themen vor allem aufbauen. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, auch ein gutes Warm-Up-Set zu haben zum Beispiel. Also ich lege zum Beispiel selber gerne Warm-Ups auf oder auch Closings von Abenden.
Ja.
Weil man das so gut abrunden kann und auch die Crowd dazu bewegen kann, zu unbekannten Titeln abzugehen, sage ich mal. Mhm. Also weil so ein Main-Time-DJ hat es natürlich eigentlich immer einfach, um einfach so die Hits zu spielen und dann stehst du halt da.
Es kann auch schnell langweilig werden.
Genau. Ja. Also ich bin eher so, ich kann schon gut die Crowd lesen oder wie die Stimmung ist. Also das mag ich zum Beispiel genauso auch bei Hip-Hop-Konzerten. Da spiele ich auch sehr gern mal Support-DJ, wenn jetzt ein US-Act auftritt. Mhm. Da weiß ich genau, welche bösen Songs ich vorher spiele, damit die Crowd so langsam nickt und das so diese Stimmung losgeht. Ja. So dieses Feeling mag ich dann einfach und ich glaube, das kann ich ganz gut, dass ich weiß, welche Songs jetzt irgendwie angemessen sind und ich kann es ganz gut verpacken, glaube ich, weil ich schon sehr bedacht bin, dass man clean auch mixt und ein bisschen auch mit Cuts das verfeinert.
Abrundet.
Ja, das Abendmahl.
Aber du legst schon auch gerne Primetime auf.
Wenn es sein muss, ja. Aber tatsächlich kommt das echt selten vor. Also
du würdest vorziehen, Warm-ups und Closings zu machen, als zur Primetime.
Ja, also wenn ich selber auch meine Partys mache, schlafen ja meistens Gäste ein, die Primetime dann spielen.
Ja, ja, klar. Dafür lädst du sie auch ein.
Genau, und dann ist es für mich umso geiler, um das auch genießen zu können als Fan, dann wieder bei der Primetime zu tanzen und davor lege ich es halt selber auf und spiele meine Songs, die ich feiere und ja, ich bin ja eher momentan als Live-DJ unterwegs von Künstlern, sodass ich eher selten Partys halt mittlerweile spiele, ne? Das ist auch so ein Punkt, der das natürlich dazu getrieben hat, dass wenn ich auflege, so ein bisschen humble einfach meine Support-Sets spiele oder meine eigene Party halt mache.
Bei welchen Künstlern bist du denn der Live-DJ?
Von dem deutschen Rapper Morlock Dilemma. Mhm. Ist einer aus Berlin auch. Ursprünglich Leipziger, der wohnt aber mittlerweile seit 10 Jahren auch in Berlin.
Haben wir schon gelernt.
Aha. Yes, yes. Der Plusmacher ist auch einer, der ist ein bisschen kommerzieller, bekannter, würde ich es meinen. Auch aus Berlin. Und ja, je nachdem, wo es noch ein bisschen passt, bin ich auch mit anderen Acts von meinem Label unterwegs. Genau. Aber die zwei sind so die Main Acts, sag ich mal, mit denen ich hauptsächlich unterwegs bin.
Und dann tourt ihr so richtig durch Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum oder so?
Richtig, genau.
Ja.
Da kommt jetzt auch mit Morlock Dilemma, wir mussten ja auch unsere Tour verschieben. Ja. Er ist auch 40 geworden letztes Jahr. Mhm. Die 40 Jahre feiern wir aber dieses Jahr nach und dementsprechend gibt es auch eine Tour ab September in den Oktober und sogar, nee doch, September, Oktober diesen Jahres.
Okay.
Bist du denn guter Dinge, dass sie stattfinden wird?
Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, jetzt ist so mittlerweile die Schwelle überstanden, dass wir nicht nochmal so einen Veranstaltungs-Lockdown bekommen. Von daher, also unter den gewissen Bedingungen wird es auf jeden Fall machbar sein. Hm. Und September, Oktober war auf jeden Fall auch letztes Jahr schon safe.
Ja.
Ja, ich glaube, dass man nicht 1:1 die Jahre übereinander legen kann. Aber ich würde jetzt auch erstmal denken, September, Oktober, das könnte funktionieren. Nichtsdestoweniger, ich irre mich gerne in diesem Fall, ne? Aber falls es irgendwie gen Herbst, späten Herbst, gen Winter wieder einen Lockdown geben sollte, dann werdet ihr vorher noch halbwegs fein raus.
Ja, ich bleib da positiv gestimmt. Ich denke da gar nicht so weit. Also es wird auf jeden Fall stattfinden.
Von deinem Einkommen, was du zum Leben brauchst, wie viel kommt denn da vom DJ und wie viel kommt von den anderen Strukturen, die wir schon gehört haben?
Vom DJing selbst würde ich ein Viertel wahrscheinlich sagen.
Ah, doch so wenig.
Ja, Tatsache. Ja. Aber das sind halt natürlich dennoch Baustellen, die alle aufeinander übergreifen. Also ja, ja. Dadurch, ich habe einfach durch das Vertriebs- und Label-Business einfach jeden Tag zu tun. So. Ja. Und das frisst auch die meiste Zeit. Und die Auftritte lagen jetzt natürlich brach. Aber sonst, wenn wir dann natürlich spielen, auch wie bei so einer Tour, ist natürlich, dann kann sich das auch mal 50-50 verhalten oder auch sich zum Positiven wenden mit dem Auflegen. Ne? Mhm. Genau.
War das damals eine Intention, mit dem Auflegen auch Geld zu verdienen?
War es eigentlich damals nie. Also es war natürlich ein guter Beigeschmack, irgendwie ein paar hundert Euro oder so zu bekommen. Ich habe mich ja eher dann als Organisator auch gesehen für viele andere Themen oder halt als Manager in Anführungszeichen. Und das hat mir dann eher so die Türen geöffnet, dass ich damit Geld verdienen konnte und zum Glück dadurch im Umkehrschluss für das DJing auch immer so frei geblieben bin. Ich glaube, wenn ich diese Pressure jetzt hätte, nur durch das Auflegen überleben zu müssen, dann würde ich wahrscheinlich auch viele Drecksjobs nehmen, die mir aber echt nicht liegen. So. Also ich will da auf jeden Fall immer frei bleiben im Auflegen und wirklich das spielen, worauf ich Lust habe.
Ja.
Und das hat mir die andere Seite definitiv ermöglicht.
Aber es hat ja miteinander zu tun insofern.
Genau. Also am Ende des Tages ist es ja ein glücklicher Umstand, dass ich wirklich heute von allem insgesamt leben kann, auch sehr gut leben kann und machen kann, was ich möchte. So. Da bin ich auch jeden Tag sehr dankbar darüber, dass ich das so machen kann und nicht wie jeder andere 9-to-5 irgendwo hinfahren muss zur Arbeit. Und
ja.
Wann kam dieser Schritt eigentlich, dass du den Handelsfachwirt warst, glaube ich, ne? Wann du den an den Nagel gehängt hast?
Also 2012 bin
Also zumindest als Angestelltenjob.
Ja, genau.
Ich nehme an, du machst in dem, was du sonst machst, jetzt im Grunde durchaus vergleichbare Sachen zum Teil.
Genau, also tatsächlich ist das parallel einfach so passiert. Ich war ja, wie gesagt, in diesem Black Sheep Skate Store angestellt und da konnte ich ja, hatte ich ja auch die Freiheiten, also ohne diese Anstellung und den Chefs, die so easy locker mit mir waren, hätte ich das wahrscheinlich auch nie so hinbekommen, dass ich halt dann am Wochenende oder unter der Woche auflegen konnte.
Ja.
Und dann hat sich parallel dann einfach so viel entwickelt, dass wir dann auch gesigned wurden bei Labels als Acts oder ich dann parallel auch bei Recordjet schon Sachen mitgemacht habe, weil das quasi auch ein Startup war, was 2008 gegründet wurde. Das hat quasi auch ein DJ-Kumpel hier aus Dresden gestartet. Und da habe ich schon parallel mitgearbeitet. Und irgendwann war es dann 2012 der Punkt, dass ich mehr auf dieser Vertriebsseite gebraucht wurde. Und da habe ich für mich gesagt, das ist ja eigentlich optimal. Da gehe ich den Schritt, weil das war traurigerweise auch eine Zeit, wo es dann im Handel bergab ging, wo die stationären Läden auch sehr viel Umsatzeinbußen hatten und da war leider abzusehen, dass es halt nicht mehr lange geht und da habe ich einfach den Schritt gewagt, seit offiziell 2013 dann selbstständig zu sein, als Freelancer da auch zu arbeiten und das hat sich bis heute gut bewährt und stetig ausgebaut und ja, das hat sich einfach tatsächlich so ergeben und dieser DJ-Job, Job ist es ja in dem Sinn nicht, aber diese Passion hat mich bis heute begleitet und hat auch alles geprägt. So.
Aha. Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen in deine Jugendzeit und ins, ich nenne es jetzt mal blöd, Kinderzimmer mit deinem Bruder. Ihr habt euch ja wahrscheinlich ein Zimmer geteilt, vermute ich jetzt ja, einfach mal. Ja.
Wie kommst du darauf?
Na, also.
Also wir hatten eine Dreiraumwohnung und wir durften dann auch das größere Schlafzimmer als Kinderzimmer nutzen, wo wir dann genau parallel beide die gleichen Setups hatten mit Bettschränken und in der Mitte war dann der coole Schreibtisch mit Fernseher und so, den wir uns hinschieben konnten.
Und in diesem Zimmer hattet ihr dann auch euer erstes Set zu stehen?
Nee, das nicht. Das tatsächlich ist das, als wir dann umgezogen waren, eine Doppelhaushälfte. Das war tatsächlich dann erst 99, genau. 99 sind wir in das Haus gezogen und da hatten wir dann getrennte Zimmer. Auf dem Dachboden hatte mein Bruder sein Zimmer und da hat er sich in die Ecke ein cooles DJ-Set dann gebaut.
Aha, okay.
Das war so ein bisschen die Booth und ja.
Und wie sind deine Eltern mit dem Sound umgegangen, der vielleicht auch ein bisschen lauter durchs Haus schepperte?
Tatsächlich sehr cool. Am Anfang war es natürlich so nervig so, aber meine Eltern haben auch schnell erkannt, dass es irgendwie sehr produktiv ist oder dass wir irgendwie darin was sehen und auch machen können. Und ohne meine Eltern zum Beispiel wäre es ja auch nie möglich gewesen. Die waren ja immer so tolerant. Wir konnten uns natürlich dann auch später direkt ein Studio in unserem Haus einrichten. Da gab es quasi noch einen Terrassenanbau, der einen Keller hatte. Aha. Und der Keller wurde dann tatsächlich einfach zu einem Studio umgebaut.
Wow.
Wo ich dann verschiedene Artists da hatte. Und mein Bruder hatte tatsächlich auch aus der Bob Marley Family einen Cousin von ihm da für Dubplate-Sessions, die dann auch die ganzen Jamaikaner bei uns im Garten waren und in unserem Studio unten waren. Also solche Geschichten oder halt abgesehen von den ganzen Dresdner Künstlern, die ich da immer mal da hatte. Aha. Das haben meine Eltern immer toleriert und fanden sie cool. Und war dann auch per Du mit meinen Eltern. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
Du warst per Du mit deinen Eltern?
Nein, die Künstler, die quasi. Also. Ich auch.
Ja.
Nee, also wir hatten tatsächlich bis heute ein sehr, sehr gutes Verhältnis in der ganzen Familie. Also da gab es nie jetzt krassen Stress und das war auch, ja, ohne den wäre es nicht möglich gewesen. Ne?
Was ist jetzt dieses Studiozimmer?
Da unten? Jetzt tatsächlich wohnt mein Bruder allein im Haus, der hat das bekommen.
Ah, okay. Also ist weiterhin Studio.
Genau, das ist jetzt so Studio. Mein Bruder ist aber jetzt auch noch zum zweiten Mal Vater geworden, hat es so ein bisschen ad acta gelegt, in Anführungszeichen. Aber der hat alles an Equipment, was man auch immer sich denken kann. Er hat halt von Rain 12s bis normale Technics, Turntables, 3-4 Mikrofone, Controller, 3 Mixer. Der hat immer alles irgendwie da gehabt an Technik. Ist irgendwie interessant. Also wenn ich irgendwas brauche, kann ich ihn fragen.
Aha.
Ja, aber aktiv ist er aktuell da ein bisschen eher auf die Familie konzentriert.
Ah ja, verstehe. Und wie ist es mit dir mit Familie?
Keine eigene bis jetzt.
Aha.
Aber ich glaube, der Wunsch, der wächst langsam, ne? Aber man wird ja auch nicht jünger, in Anführungszeichen.
Aha.
Aber nee, ich war in den letzten Jahren sowieso sehr auf, schon natürlich auf meinen Kram fokussiert, sage ich mal. Aber ich merke, dass ich auf jeden Fall auch eher selber mal mich zu den guten Dingen des Lebens auch wende. Und ich glaube, die eigene Familie ist natürlich schon das Goal, was ich dann auch habe, um Sachen weiterzugeben. Ich teach ja auch gerne und so weiter.
Ja.
Und ich glaube so, dass dafür ist man ja auch hier, um Sachen weiterzugeben und was zu schaffen.
Hast du mal Kurse gegeben, so DJ-Kurse?
Ja, tatsächlich auch. Es gibt auch einen bekannten Jugendtreff hier namens Spike in Dresden, die sehr engagiert auch in der Szene sind, im Graffiti-DJing, alles, was so Hip-Hop-Kosmos betrifft.
Aha.
Da gibt es im Sommer auch immer Hip-Hop-Workshops oder Hip-Hop-Wochen genannt.
Ja.
Da habe ich in dem Rahmen DJ-Workshops gegeben. Auch schon über längeren Zeitraum. Aber alles in Kombination mit dem Spike oder auch mit dem Dave-Festival, was jetzt hier im Oktober war. Und tatsächlich gab es dann auch so ein, zwei Leute, die durch meine Workshops dann weitergemacht haben. Auch Shoutout an DJ Red D hier aus Dresden. Der ist ja jetzt momentan auch immer fleißig bei Twitch oder auch in Clubs hier am Spielen. Und der war damals auch DJ-Workshop-Teilnehmer bei mir. Und das macht einen dann stolz. Auch,
ja.
Ne?
Was sind denn so ein paar grundlegende Sachen, die du gern weitergibst?
Generell das Verständnis mit den Tools letztendlich, wie der Plattenspieler funktioniert, worauf man auch achten sollte jetzt beim Pitchen so, ne? Wann man ein Lied neu startet, wann man den Mix macht, solche Basics halt, ne? Wann man die Platte loslässt, das Handling, was am Mixer gemacht werden kann. Man lernt ja selber auch immer wieder dazu. Es ist halt irgendwie cool, Jüngere zu unterrichten. Ich hatte auch die Möglichkeit, dann so sagen wir 8- bis 12-Jährige.
Ja.
Und das ist so krass, wie schnell die lernen. Also ich hatte dann so kleine Mädchen, die einfach Beat-Juggling gemacht haben, viel besser als manche Club-DJs nach einer Woche.
Ja.
Die einfach das gecheckt haben, immer gejuggelt haben und genau den Drive hatten, wenn man denen das richtig erklärt, so Step by Step, das ist dann, macht Spaß.
Okay.
Und machen die das mit anderer Mucke als du?
Ja, durch mich mussten sie natürlich leider mit Hip-Hop das
machen.
Ah
ja, okay.
Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach Elektro-Haus da anfangen zu mixen. Und da geht es eher so um Übergänge halt, ne?
Ja, aber ich dachte jetzt so, dass so die 8- bis 12-Jährigen so mit ihrer Mucke gekommen sind. Das
habe ich nicht. Das habe ich nicht zugelassen.
Das hast du nicht zugelassen.
Nee, ich musste natürlich so ein bisschen die Skills dann auch zeigen, was man machen kann. Und wir haben dann einfache Hip-Hop-Beats genommen, die völlig einfach zu mixen waren und die auch natürlich in dem Kontext auch besser zu juggeln gingen. Als wenn sie jetzt, keine Ahnung, einen krassen neuen Hit von Lady Gaga da auflegen. Ne?
Mhm. Okay.
Na, oder Capital Bra.
Aber habe ich nicht zugelassen, finde ich schon hart.
Naja, gut,
nicht also, bewusst, aber es wurde auch nicht gefragt.
Also, ach so,
nicht
so, ah, naja, dann geht's ja.
Es war jetzt nicht so, dass ich straight gesagt habe, nein, ihr dürft keine eigene Musik mitbringen, sondern es hat sich so ergeben.
Ah, naja, ja, aber du, okay, hast ja, du hast ja, du hast ja erzählt, du machst Serato, ne?
Ja, richtig.
Und dann wirst du halt eben deinen Rechner da stehen haben und du hast wahrscheinlich im Zweifelsfall gar keine Lady Gaga auf deinem Rechner.
Ich muss gestehen, doch. Da kommen wir dann später dazu.
Mein Finger zuckt schon für die Taste.
Ja, na gut, warten wir noch. Aber letztendlich, klar, vieles, was gefragt wird von der ganz jungen Generation, das habe ich natürlich nicht auf dem Laptop. Obwohl sie immer denken, okay, kannst du mal bei Spotify den Song eingeben?
Aha.
Das funktioniert dann doch nicht so einfach,
ja,
dass ich den sofort dann spielen kann. Oder,
ja. Genau, ey, wir sprachen gerade drüber.
Meine peinlichste Platte.
Jetzt wollen wir es wissen.
Ja. Ja, nee, das war, ich würde jetzt so rückwirkend schon sagen, Lady Gaga. Ja. Pokerface war das, glaube ich, damals.
Aha.
Das habe ich auch gespielt, aber in einem Kontext, der irgendwie auch lustig war, weil wir hatten ja mit diesem Black Sheep Store, was ja ein Skateladen war, auch eigene Partys.
Aha.
Die so ein bisschen trashig angehaucht waren, wo die Skater, Hip-Hop-Leute, aber auch diverse andere Menschen da waren. Da lief ja ein bisschen mehr querbeet.
Mhm.
Und direkt nach so einem bösen Hip-Hop-Song habe ich einfach Pokerface so reingescratcht und das sind alle tatsächlich auch durchgedreht. Also die hingen an der Brüstung, die Leute und alle rumgeschrien und alle haben das mitgegrölt. Die bösesten Gangster-Skater-Boys haben das mitgeschrien und das war irgendwie ein cooler Moment. Aber das ist halt ein Song, das war das erste und das einzige Mal, dass ich den gespielt habe.
Okay.
Naja, also der würde sich ja dann auch totlaufen. Den könntest du den zweites Mal einfach nicht als so ein Knaller bringen. Ne?
Oder man macht es halt so ironisch, dass man den dann einfach nochmal bringt und immer so dieses Momentum nochmal.
Das wird dann dein Signature-Move.
Ja, True Story. Ja, aber
auf der Tour mit Morlock-Dilemma? Na, ich weiß nicht.
Doch, wir haben schon, okay, aber, also jetzt den Song nicht, aber so eine, ich finde so eine Breaks eigentlich mega funny. So gerade bei Live-Gigs ist ja auch cool, dass man, also wir spielen am Ende zum Beispiel, wenn das Set vorbei ist, letzter Song, dann spiele ich auch mal irgendeinen Schlagertitel oder so.
Ach echt,
um das auslaufen zu lassen.
Ah ja, okay.
Und das ist halt also so geil, weil das
klingt ehrlich gesagt nach mehreren peinlichen
Partien. Was machen wir denn damit? Um den Leuten klarzumachen, jetzt ist hier wirklich vorbei.
Genau, und da kommt dann so Roger Whittaker so, ist aber so, das passt so perfekt. Ich gucke dann in die Crowd und die lachen alle und so, geil, ja, yeah, das war's und so. Und dann kommen sie zum Merch und geben nochmal Props dafür. Ist jetzt nicht so, dass es peinlich ist, sondern es ist einfach irgendwie lustig.
Nee. Also Roger Whittaker finde ich sehr viel peinlicher als
Welchen Song, weißt du das?
Abschied ist
ein scharfes Schwert.
Genau, das
würde sich jetzt
anbieten. Das ist auch genau der Song.
Okay,
also diesen Abschied spielen.
Oh, weia. Gut, aber Morlock Dilemma, ich kenne mich bei denen nicht jetzt wahnsinnig gut aus, aber ich nehme die immer ein bisschen wahr, als dass die sich selbst auch nicht allzu ernst nehmen. Also, dass die sich schon auch.
Also, Morlock Dilemma ist ein Künstler?
Ah, ja, okay.
Aber er wurde
das ist Morlock und Dilemma.
Ja, aber er wurde tatsächlich bei einem Festival schon genauso angekündigt. Hier kommt Morlock und Dilemma.
Aha.
Den Gag gibt es auf jeden Fall schon.
Ja.
Ja, klar. Also, man muss natürlich im Rap oder auch Battle Rap natürlich schon differenzieren, was ist jetzt die Kunstfigur und wer meint es ernst von der Straße. Ne? Es gibt natürlich diverse Facetten, gerade im Battle Rap, wo auch sehr viel ausgeholt wird mit Worten und so weiter, was man aber als Kampfsport, glaube ich, sehen muss. Und er selber ist ja auch ein Charmeur seinesgleichen, wenn man ihn persönlich kennenlernt. Und auch auf der Bühne ist er sehr lustig und zuvorkommt und wenn man ihn als Charakter komplett kennt, dann ist das sehr funny, wenn er böse Texte, harte Texte bringt, aber eigentlich so und so ist.
Ja, aber also ich schätze mal, das könntest du beim Haftbefehl am Ende nicht bringen.
Hafti ist zum Beispiel so jemand, der das auch wirklich lebt von der Straße aus, der natürlich aus der von der Straße auch kommt. Dementsprechend ist das schon sehr authentisch, was er auch rappt.
Mhm.
Ihn sollte man dann eher nicht so konfrontieren damit von wegen, ey, meinst du es ernst oder nicht? Er hat sogar auch vor einer Woche erst Leute zitiert und eher gedisst von wegen, man muss das authentisch rüberbringen, was man auch rappt und ja.
Nee, mir ging es jetzt eher darum, ich denke, du könntest am Ende vom Hafti-Set wahrscheinlich nicht Roger Whittaker spielen.
Ja, Er würde wahrscheinlich lachen. Ich habe auch mal mit ihm so ein Arte Tracks gesehen, wo er seine Lieblingsplatten raussucht und selber, das war auch so geil, weil er selber die Nadel nicht gecheckt hat, einfach komplett die Nadel über die Platte gezogen und alles hat so gekratzt und passiert jetzt hier irgendwas? Ja, das war sehr lustig, aber er hat auch krasses Music Knowledge.
Ja.
Am Ende würde er auch lachen, vielleicht, wenn das kommen würde.
Okay.
Humor hat er auf jeden Fall.
Ja, das habe ich schon gehört mehrfach. So wird er beschrieben.
Ja.
Gut.
Jetzt hast du ja junge Leute unterrichtet im DJing. Hättest du denn auch einen Ratschlag für die gehabt, wenn ihr DJ werden wollt, dann? Oder hattest du einen, den du so immer rausgehauen hast, deinen Ratschlag?
Boah, also es gibt jetzt keine riesen Messe dafür. Am Ende ist es wirklich dieses Wiederholen, ne? Also dieses ständige Üben ist leider notwendig.
Was du ja nicht machst.
Was ich nicht mehr mache, also die ersten Jahre auf definitiv, aber umso öfter du Sachen wiederholst, dann klappt es halt einfach. Ne?
Ja.
Und diese Motorik auch mit der linken und rechten Hand was Verschiedenes zu machen, ist auch ein Lernprozess, der einfach seine Zeit braucht. Und ich glaube, wenn jemand musikaffin ist, dann einfach dranbleiben. Also das ist ja das Beste, was geht, wenn man selber Musik dickt und neue Songs herausfindet, die halt neu zu interpretieren und auch rauszubringen an die Zuhörer.
Ja, also ich meinte auch so ein bisschen so abseits vom DJ-Technischen oder so, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, wenn du DJ sein willst, dann brauchst du das einfach. Also wie eben jetzt zum Beispiel dieses Dranbleiben.
Ich würde sagen, schon authentisch bleiben auch. Mhm. Also man merkt, wenn DJs auch Musik auflegen, die sie eigentlich selber gar nicht feiern.
Ja.
So. Man sollte authentisch sein und sich treu bleiben.
Aha.
In dem Sinne, dass man wirklich das spielt, was einem auch gefällt. Mit seinem eigenen Stil.
Ja.
Es gibt auch DJs, die spielen einfach Songs an Songs, so ohne Mix und machen das aber so cool mit diversen Effekten oder meinetwegen auch mit einer Moderation, dass es wiederum auch geil ist, irgendwie so eine Performance zu sehen.
Aha.
Das ist gerade bei Producern eher der Fall, dass sie eher abspielen, ihre eigenen Sachen auch teilweise und dann aber das cool hosten und dennoch kommt so diese Magic auch rüber. So.
Aber da bist du eher im Hip-Hop-Kontext.
Ja.
Oder?
Definitiv.
Also weil das in anderen Szenen tatsächlich relativ, ja, eher ungewöhnlich ist, zum Beispiel Beatmatchen oder sowas. Ne?
Ja, also klar.
Der Mix findet dann schon auch statt, so ist es nicht. Da passiert dann mehr, dass die über die Intros, dass die in irgendeiner Form nett zusammengeklöppelt werden, aber Tempi spielen dann nicht nennenswert eine Rolle.
Genau, je nach Genre. Wenn du jetzt auch so Rockabilly irgendwie spielst oder so 80s, 70s Sound, dann ist es relativ egal, spielst halt Song an Song. Aber jetzt im elektronischen Bereich gibt es da so viel Fläche, da wäre es schon fast komisch, wenn du nicht mixen würdest.
Ja.
Ja. Das habe ich auch mal so ein bisschen Drum-Bass-mäßig gemixt. Das ist für mich dann schon fast langweilig, ohne das irgendwie schlecht zu meinen. Aber es ist halt so viel Zeit. Also ich muss halt immer irgendwas machen oder scratchen, dass ich dann irgendwie so selber in Fahrt bleibe. Also es macht Spaß, definitiv.
Ja.
Aber ja, vielleicht lege ich auch nochmal irgendwann später ein anderes Genre auf. Kann auch sein.
Wenn du keinen Bock mehr hast, so viel zu arbeiten dabei.
Ja, genau. Dann so.
Was interessiert dich denn noch so an Musik? Welche Genres?
Boah, also ich komme immer wieder eher so auf die klassischen Sachen von damals, so Original-Themen, ist so aus den 70ern oder meinetwegen auch 60ern und so. Also ich habe vorhin erst wieder so Marvin Gaye gehört oder so verschiedene Themen. Das ist irgendwie so, also es klingt komisch, aber alles, was so diesen Soul halt hat, so echte Stimmen, was so ein bisschen rough klingt, ist irgendwie nice. Aber im modernen Kontext gibt es natürlich auch viele Beat-Produktionen, die so ein bisschen Trap, Drill-mäßig angehaucht sind, gerade was aus UK auch so kommt, so ein bisschen von den Produktionen her, das ist auf jeden Fall auch interessant, also was da auch Rapper daraus machen, ist auf jeden Fall cool. Oder so die Mischung aus, also es gibt ja auch viele KünstlerInnen, die mittlerweile urbane Beats benutzen, aber dennoch so einen klassischen Popgesang auch damit nutzen. Ich glaube, es verfließen immer mehr Genres auch miteinander.
Mhm. Oder es werden,
die interessant sind.
Oder es wird für jede kleinste Stimmungsänderung direkt ein neues Genre erfunden. Das passiert ja. Na, was haben wir gelernt? Footwork.
Ja, Footwork, genau. Ja. Haben wir gestern gelernt.
Ja, das stimmt.
Eine Sache, die wir gar nicht kannten.
Pop-Punk gibt es auch. Also ich bin nicht Pop-Punk im, ist ja schon im Vertrieb. Ungefähr
sehr lange.
Ja, genau, aber so diese im Vertriebsstruktur, da gibt es ja so 10 Millionen Genres, die du auflisten kannst. Ja. Ich sehe da auch überhaupt nicht mehr durch, was irgendwie passiert.
Gab es denn, also dein Weg klingt ja eigentlich relativ straight und du hast ja auch selbst gesagt, du kommst eigentlich immer wieder zu den eher klassischen, für dich klassischen Sachen zurück. Also eher Golden Era Hip-Hop, eher soulige Sachen, 70er, teilweise 60er, was du sagst. Aber gab es denn mal einen Irrweg? Also wir hatten, du hast ja noch nicht Gelegenheit gehabt, die Folgen zu hören, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten Mark Hype zu Gast, den dürftest du kennen. Und Mark Hype hatte zum Beispiel mal erzählt, er ist mal eine Zeit lang auf diesem so Ghetto-Funk-Zeug hängen geblieben und dachte, okay, das ist der nächste große Wurf.
Ja.
Und hat sich dann später herausgestellt, nee, war totaler Bockmist.
Also es gibt schon die Phase, wo ich auch versucht habe, kommerziell aufzulegen, natürlich in Clubs. Aha. Hier in Dresden, erster Linie oder auch in Umgebung. Aber spätestens dann, als ich dann zu oft Requests irgendwie hatte und genervt wurde von den Gästen, dass irgendwie, ey, kannst du nicht mal das spielen und das, ey, ist so scheiße. Das hat mich so angenervt, dass ich da ganz schnell dann wieder wegkam davon. Aber das war eine Phase, die okay war, mal cool so dieses straighte Club-Business mitzubekommen und auch die Veranstalter kennenzulernen, wie die da so agieren, welchen Stellenwert man hat. Ja, kein. Zumindest in oft so kommerziellen Clubs und so weiter, wo es dann wirklich einfach nur, dass denen ist egal, welcher DJ da spielt. Ne?
Ja.
Und das war irgendwie so von der Wertschätzung her eher low. Das hat mich dann nicht so abgeholt. Und da dachte ich so, okay, das kann ich mir nicht antun. Das hat mich dann wieder schnell zu eher zu den Sachen gebracht, selber Partys zu machen. Mhm. Und ich spiele halt da, wo ich möchte und wo der Sound halt passt. Dass ich quasi gebucht werde für meinen Sound und nicht für deren Sound, was da laufen soll.
Ja. Ist es denn bei deinen Partys so, dass nicht andauernd Requests kommen, dass nicht andauernd Leute kommen und sagen, spiel mal das, spiel mal das?
Tatsächlich eher selten, ja. Also die Leute wissen, wenn sie zu einer Soulbox kommen, was da läuft, was sie erwartet, kann natürlich eine Mischung aus Classics sein, die man kennt, aber auch neue Songs, die so klingen wie damals. Das ist ja auch wieder das Thema. Das gibt ja generell viele neue Tracks, die einfach so diese klassischen Elemente haben und einfach so back to the roots auch wieder rauskommen.
Aha.
Auch bei kommerziellen Rappern, die einfach wieder einen Boom-Bap-Beat nehmen. Ist auf jeden Fall geil und die Mischung macht einfach Spaß. Und da kann aber auch mal alles laufen. Wir hatten ja auch DJ Haitian Star, aka Torch da, der einfach dann auch so was Karibisches spielt oder mal irgendeine krasse, schnelle Funknummer.
Aha.
Kann alles dann sein, ne?
Okay.
Du weißt, wer Torch ist?
Nee.
Advanced Chemistry?
Ah, ja, doch, das hat mir wieder was.
Ja. Genau, ist auch ein Part der Crew gewesen. Und mit seinem Album Blauer Samt hat er, glaube ich, viel bewegt hier, bis heute in Deutschland.
5 Songs für die Insel.
Kommen wir doch mal auf die Insel.
Eieiei.
Gucken wir doch mal.
Also ob Songs?
Ne, oder Platten, wie du meinst. Das stellen wir dir frei.
Kannst du auch
dir,
kannst
jedem auch anderen.
Also ich glaube, eine Platte, die ich irgendwie immer nenne, ist einfach Nas. Also er ist für mich natürlich einer der begnadetsten Rapper überhaupt und hat mich auch damals sehr als junger Mensch geprägt. Das Illmatic-Album, was ja auch bis heute
war klar,
glaube ich, klar ist. Muss man jetzt nichts weiter dazu sagen.
Aber die kam tatsächlich bisher, glaube ich, nur einmal.
Einmal bisher,
okay. Aber es ist echt so, das ist ein Album, das kann ich mal ein Jahr nicht hören, dann höre es wieder und dann fühle ich es immer wieder krass neu. Also es ist irgendwie dieses Feeling, diese Mood, was das Album versprüht, ist wirklich magical, weil wahrscheinlich auch so viele diverse Producer daran beteiligt waren.
Vielleicht sollte ich es jetzt dann auch endlich mal hören.
Ja, aber Hip-Hop ist nun mal nicht deine Baustelle.
Na und?
Kannst du ruhig mal reinhören.
Kannst trotzdem hören.
Ich würde auch sagen.
Es gibt jede Menge Hip-Hop, den ich höre. Ja. Oder hören kann. Hören kann, ohne dass er mir wehtut.
Aber das sind halt
noch anders läuft halt.
Aber das Gute ist halt, das sind ja so diverse Songs drauf, die für jede Stimmung auch irgendwas haben. Sei es jetzt irgendwie so ein bisschen lovely, aggressiv, New York oder.
Ich höre da mal rein. Weißt du was? Ich höre da mal rein.
Bitte.
Genau. Ja. Ansonsten habe ich auch schon öfter jetzt mal drüber nachgedacht, Tom Misch und Yusuf Days, die hatten auch eine Scheibe, What Kind of Music, das ist auch urbane Beatproduktion so und auch mit Gesang und auch teilweise Rappern, also ich bin dann da darauf von Freddie Gibbs gekommen, ist auch ein Rapper aus US, der ein Feature da hatte bei dem Song Night Rider. Ist halt wirklich sehr vibey, nachts rumfahren durch die Wüste und so. Aha. Soul, smooth Sound. Also das ist auf jeden Fall für die Entspannung sehr gut. Das kann ich mir auf der Insel sehr, sehr gut vorstellen. Beim Sonnenuntergang hört man sich Night Rider an von Tommisch. Checkt das auf jeden Fall mal aus.
Okay.
Ansonsten ein böser Gangster-Rapper ist auch noch Rock Marciano aus New York. Das Reloaded-Album hat mich auch sehr geprägt, weil es einfach finster ist. Das ist halt eher so produktions-wise mit weniger Drumsets, viel Sampling. Gibt es auch einfach so klassische Sample-Elemente, sei es jetzt, ja, die Songs sind einfach, also wenn man da auch, ich fahre viel Auto, muss ich dazu sagen, bin auch teilweise viel nachts unterwegs durch die Touren, wenn das Album da läuft, dann fühlt man sich auf jeden Fall noch.
Also ist ein Album, was ich auf dem Weg nach Hause nachts beim Autofahren hören
könnte? Ja, definitiv.
Okay.
Ist schon so eher grimy Stuff, aber ist wirklich sehr, sehr gut. Rock Marciano Reloaded.
Okay.
Ansonsten habe ich mir noch so, das, also ich könnte jetzt wahrscheinlich ganz viele Classic-Alben von damals auch nennen, sei es auch meinetwegen Marvin Gaye, was ich vorhin meinte, aber ich habe mir speziell Lonnie Mission Smith aufgeschrieben, weil da sind auch viele Samples entstanden, die auch später verwendet wurden und das ist so ein geiler Klimper-Mood-Sound. Ich glaube, da mal ohne Text mal was anzuhören, ist auf jeden Fall auf einer Insel auch sehr gut.
Aha. Welche Platte?
Dieses Dreams of Tomorrow war auf jeden Fall gut. Das ist auch ja Garden of Garden of Peace mit drauf. Da wurden zum Beispiel auch Jay-Z drauf gesampelt.
Ja.
Hat das gesampelt. Und das habe ich mir jetzt aufgrund dessen, weil ich manchmal so nach Samples schaue, so den Katalog von ihm nochmal so einfach währenddessen viel angehört und das ist einfach geil, das kannst du nebenbei schön laufen lassen und so diese Komposition. Das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall auf einer Insel auch mitnehmen würde, um ein bisschen runterzukommen, um nicht so stressig bösen Hip-Hop nur zu hören.
Den haben wir jetzt zum zweiten Mal dabei. Der lächelnde Schamane hatte auch eine Lonnie Listen Smith.
Ach, ah, okay. Ja, guck an.
In seiner Sammlung.
Hab ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Ja.
Sehr nice. Aber so, solche Sachen, also ich bin auch jemand, ich vergesst manchmal Namen, also auch gerade Titel, ich muss mal viel.
Er ist Thomas, ich bin Dirk.
Hi, Grüße.
Tachchen.
Ihr seid in Dresden übrigens.
Ja.
Nee, aber von daher gucke ich eher nach Cover oder auch nach Songs, die ich schon kenne, um dann wieder auf andere Künstler zu kommen und scroll mich da so durch.
Aha. Okay, war das jetzt die dritte oder vierte?
Die vierte.
Die vierte, wir haben noch eine.
Echt? Waren das noch vier?
Ja,
also du hast noch eine.
Ja, du.
Sonst geben wir dir eine mit.
Genau. Sonst geben wir dir eine mit.
Ich würde schon noch eine Wu-Tang-Scheibe sagen, weil das mich auch damals sehr geprägt hat.
Mhm.
Ich überlege gerade. Das erste Album vielleicht ist nicht so, und jetzt muss es nicht unbedingt 36 Chambers sein, aber das Doppelalbum danach, es kommt Wu-Tang Forever, war das? Genau, das war eigentlich so ein Album, was ich als junger Spund auch sehr gepumpt habe.
Mhm.
Und spätestens jetzt seit der Serie von Wu-Tang auch, die gibt es ja quasi als Serie jetzt auch, da gab es schon zwei Staffeln, wie sie quasi entstanden sind.
Als Fernsehserie, ja, oder was?
Richtig, als Fernsehserie, in Staaten.
Ach, guck, also ist das eine Doku-Serie oder ist das, das ist ähnlich wie der NWA-Film? Das
ist eine Spielfilmserie, also wirklich mit Schauspielern und so weiter, aber das ist so krass gemacht, dass man mal so einen Einblick bekommt, was jeder Einzelne eigentlich für einen Hustle hatte damals und aus welcher Gegend die kommen und wie krass das ist, dass die eigentlich so eine Crew bis heute haben. Und so.
An welchem Punkt bist du? Ist ODB schon tot?
Nein, in der Staffel nicht. Die ersten zwei Staffeln, da geht es quasi bis der Prozess bis zum ersten Album, wie Wu-Tang sich quasi findet.
Aha. Wie heißt die Serie?
Das ist einfach Wu-Tang An American Saga.
Aha.
Ist zu empfehlen. Ich weiß es nicht, also ich selber, das gab es eine Zeit lang auf YouTube tatsächlich frei.
Aha.
Und bei Amazon Prime.
Ja.
Um indirekt drüber zu sprechen. Genau. Da kommt jetzt aber auch die dritte Staffel dieses Jahr.
Krass, drei Staffeln. Ich habe nie davon gehört.
Wir sind schon bei 4.
Also, keiner hat davon geredet bisher auch.
Das ist wirklich, also es hat, ja. Es hat mich wirklich nochmal krass geprägt, so in Bezug auf Wu-Tang. Ich fand die schon immer krass, so. Ja. Aber diese Serie hat nochmal gezeigt, was so jeder Einzelne eigentlich, oder die Konstellation, sie waren ja vorher auch teilweise alles andere als Freunde. Also die haben sich auch beschossen und so, ne? Und aus diesem Kontext sind die dann zu einer Gang geworden und jetzt sind halt Wu-Tang so, ne?
Okay.
Ja.
Also, ja, super. Die Serie.
Ich hätte mich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie das Album heißt, aber es gibt doch ein Album, was nur ein einziges Mal erschienen ist und für, keine Ahnung, 1 Million oder so.
Ach, das hat ja irgendeiner speziell ersteigert, ne?
Ja, irgendwie so.
Den Namen weiß ich jetzt nicht, aber...
Was meinst du mit nur ein einziges Mal?
Ein einziges Mal.
Also Wu-Tang hat quasi ein Album produziert, was aber nur ein Mensch mit einer Summe X für mehrere Millionen gekauft hat. Es hat kein anderer bis heute gehört.
Okay, soll heißen, es gibt eine Kopie dieser Platte. Punkt.
Genau.
Ja.
Und das hat ein Mensch.
Ja.
Mhm. Das Album ist nie erschienen,
Menschen. Ich wollte nur gerade sagen, es hätte mich jetzt ein bisschen überrascht, wenn er diese Platte genannt hätte.
Ja, ich bin's.
Schön wäre es,
ja. Ah, ja.
Was hältst du von so einer Idee?
Boah. Ja, eigentlich schade drum, um vielleicht schnell Geld zu machen, ist okay für die Artists, kann ich vielleicht verstehen, aber am Ende des Tages durch so viele Köpfe die Einnahmen wieder zu teilen, das ist wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein bei denen.
Vielleicht ist die Platte auch so richtig kacke. Die haben den Typen einfach richtig gut abgezogen.
Ich glaube, es gibt diverse Artists, die können einfach machen, was sie wollen und es wird immer gekauft, ne?
Ja.
Und ist die Frage, ob es dann gut ist oder schlecht.
Richie Horton und Cowbells.
Du wieder, ey. Aber krass, nur eine einzige Kopie von so einer Platte zu machen.
Ja.
Im Presswerk müssten ja im Prinzip noch die Muttern liegen.
Ey, weißt du was, wenn die richtig derbe drauf gewesen sind, dann haben die einfach so eine Timecode-Platte gemacht.
Okay.
Dass nur mit dem richtigen Gegenstück an Rechner überhaupt die Platte entschlüsselt werden kann.
Oh Mann.
Und den verkaufen sie dann noch für weitere paar Millionen an den Menschen.
Boah, I don't know. Ich weiß nicht, ob es.
Also, ich habe noch ein paar Ticks für dein Geschäft.
Spekulier.
Naja. Ich glaube, es war tatsächlich eine CD, die einfach derjenige bekommen.
Eine CD sogar?
Ich glaube schon. Oh. Oder halt zumindest auch ein USB-Device wahrscheinlich.
Oh. Und dann also quasi auf flüchtigem Speicher.
Ja.
Naja.
Ah. Keine,
mal sehen, wie viele Sicherheitskopien er gemacht hat. Ne?
Oder mal sehen, wie gut ihr DRM war. Ne?
Mhm. Ja.
Aber ja, das ist ja eh die Frage, auch weil du ja meintest, wie man sowas findet. Generell so diese digitale NFT-Welt, die jetzt kommt, wo man einfach Beteiligung irgendwo mit kaufen kann an Themen, digital.
Das ist Betrug, das weißt du, oder?
Ich selber habe mich noch nicht so damit auseinandergesetzt, aber es ist halt die Frage, was bringt das am Ende? So, also klar, habe ich dann vielleicht Anteile an irgendwas, digital, aber und dann?
Ja.
Was mache ich damit?
Ja, genau. Was machst du, wenn der Bitcoin einfach nicht mehr anerkannt wird? Was machst du, wenn keiner mehr an den Bitcoin glaubt? Was machst du, wenn alle rausfinden, die Blockchain ist gar nicht so safe, wie wir alle dachten? Weißt du?
Ja, das sind alles Eventualitäten, die man vorher nicht weiß. Und das muss natürlich jeder selber entscheiden, ob man da jetzt was investiert oder nicht. Ich fand es noch interessant, weil zum Beispiel Kool Savas auch ein Textblatt von sich digital als NFT verkauft hat und dann hat er es quasi verbrannt, das Original, weil es nur noch als NFT gibt.
Okay.
Und dann gibt es halt diverse NFT-Inhaber, die das halt digital besitzen, aber in dem Moment, ja, was mache ich digital mit diesem Textblatt?
Ja.
Weißt du, um sagen zu können, okay, cool, mir gehört das.
Ich kenne den Text von einem Lied, das Kool Savas nie veröffentlicht hat. Ah, super. Ole, ole. Ja. Und habe viel Geld dafür bezahlt. Toll.
Ja, aber da geht es einfach so um den Status wahrscheinlich. Was man.
Kommen wir zurück zum DJ. Du legst, wie gesagt, mit Serato auf. Also für die Menschen, die uns schon länger zuhören, die sollten jetzt schon wissen, was Serato ist. Für die anderen, die neu dazugekommen sind, weil sie gehört haben, dass du bei uns zu Gast bist. Das ist quasi Timecode-Vinyl. Also du hast zwei Vinylplatten, die haben einen Timecode als Rille sozusagen und du kannst damit die MP3s auf dem Rechner manipulieren, genau, also vereinfacht gesagt.
Über eine Sound, also im Prinzip Serato hat ja auch eine Soundkarte, die mittlerweile größtenteils im Mixer verbaut direkt ist, wo man den Laptop direkt an den Mixer anschließt und über den Timecode wird der Song ausgelesen und man lädt quasi jeden Titel nach Belieben auf links oder rechts.
Genau. Wie lange machst du das schon?
Mit Serato. Mhm. Auch schon seitdem es das gibt tatsächlich. Das ist recht früh, als der erste Rain-Mixer rauskam. Das war wahrscheinlich 2009, der Serato inkludiert hatte. Mhm. Nee, Quatsch, nee, nicht 2009, noch eher. Das war eigentlich bei meiner Labelgründung, weil ich erinnere mich, dass...
Ich meinte, das mag auch sowas wie 2006 oder so.
Genau, so 2005, 2006, weil wir hatten 2006 unsere Release-Party und da hatte ich schon meinen Rain 57 TTM SL, der den Serato Link-Up schon hatte als Soundkarte integriert und das war damals mega special.
Okay, die Technik ist im Wesentlichen die gleiche, nur natürlich hat sie sich im Laufe der Jahre wahrscheinlich verbessert. Meine Frage zielte eigentlich darauf ab, gibt es einen, also kannst du dir vorstellen, was noch besser, was du noch cooler finden würdest zum Auflegen?
Also ja, die Technik verbessert sich stetig. Vom Auflegen her ist es aber schon für mich zumindest relativ gleich. Also vom ich lege sehr klassisch auf und mache auch selber meine Delays irgendwie auf der Platte. Selten oder seltener mit dem Effekt an sich.
Aha.
Aber klar, es gibt auf jeden Fall neue Tools, die auch jetzt Controller zum Beispiel mit integrierten Plattensystemen oder richtigen
Sind das die, wie heißen die, Rain 12 oder so?
Rain, ja genau, also ja. Rain 12. Oder gibt es jetzt aber auch als Controller, als Rain 1.
Aha.
Das ist quasi der erste Controller mit keinen Jogwheels, wie man es kennt, vom Pioneer oder so, sondern wirklich mit integrierten 7-Inch-Plates, die das ganze normale Vinyl-Feeling haben. Und es ist tatsächlich so, dass, ich habe ihn glücklicherweise auch, du kannst ganz normal scratchen damit. Das ist wirklich das erste Mal, das hat mich halt vorher gestört, dass ich bei den Jogwheels oder
in Klammern Handelsfach
CDJs immer so dieses Festhalt-Feeling auf der Plate nicht hatte.
Das, ja.
Den Sound habe ich gefühlt nicht so im Griff gehabt wie auf einem Vinyl.
Ja.
Das ist aber jetzt durch diese Controller auf jeden Fall gegeben, dass man quasi wie einen 7-Inch-Controller hat, smart. Steckst einfach an, plug and play.
Ja.
Let's go. Und das ist auf jeden Fall eine geile Sache, weil du fährst halt irgendwo hin, selbst auf einem Festival, du hast nicht mehr den Stress, okay, die Nadel oder das System ist irgendwie im Arsch oder der Tonarm oder die Chinch-Kabel.
Oder stehen gar keine Plattenspieler da, genau. Weil sie nur CDJs gestellt haben.
Genau, und dann stehst du da oder es springt alles, das hast du ja dann nicht mehr das Problem. Ja, das sauberste Signal, was du bekommen kannst, im Serato, plug and play, let's go. Und du kannst auch scratchen ganz normal. Das ist auf jeden Fall jetzt seit einem Jahr, eineinhalb Jahren auf dem Markt und
da könnte man, also das ist jetzt wirklich eine total dumme, naive Frage, aber kannst du dir vorstellen, dass man möglicherweise in 20 Jahren einen quasi kontaktlosen Scratch-Controller macht? Also dass du im Grunde wie so eine Art Matte oder Plexiglasplatte hast und im Grunde kommt ein Lichtsignal und du bewegst deine Hände einfach nur so drüber.
Definitiv. Also solche Techniken gibt es ja jetzt auch sowieso schon. Also es wird auf jeden Fall alles kabellos enden. Die Frage ist nur am Ende, wie man den motorischen Move abnimmt, sage ich mal, mit den Händen oder mit dem Fader. Und das kann, wie du sagst, vielleicht einfach mit zwei kleinen Lichtabnehmern passieren. Oder es gibt ja auch jetzt schon in den Mixern einfach Effekte, da stellst du den Scratch ein, dann cuttet der Fader das so oder so und du brauchst nur die Platte bewegen.
Oh,
also gibt es ja jetzt auch schon, ne, wenn man mal genau hinschaut. Aber es wird definitiv auch die ganze Bereitstellung der Songs, das ganze Streaming-Game wird ja auch jetzt schon integriert in die Libraries. Also du kannst eigentlich per Knopfdruck alles spielen. Du musst ja nicht mal mehr dicken.
Aha.
Also es ist ja auch schon so, okay, du gibst halt den Song X ein, streamst den direkt live und legst ihn auf.
Ja.
Ja.
Ist aber auch nicht schön, oder?
Irgendwie ist das seltsam, weil früher hat mich ein DJ fasziniert über seine Plattensammlung, was er gespielt hat, was Neues gespielt hat, was ich nicht kenne.
Was ihn ja auch definiert hat,
genau.
Dass er hat diese Platten.
Das war halt sein Image, von wegen der den Sound, der legt das so und so auf. Und heute ist halt so, okay, jeder kann halt alles spielen.
Ja, eben genau.
So. Und deswegen ist halt wichtig, dass ein DJ authentisch, individuell für sich bleibt, was er auch spielt. Also deswegen meine ich auch wieder zu dieser Main-Time-Sache, das kann halt jeder. Jeder spielt ja die Main-Time-Songs.
Ja.
Das ist aber eigentlich wichtig, was man drumherum spielt, wie man einen Abend aufbaut und was man inhaltlich als DJ vermittelt, auch Songs spielt, die halt keiner kennt.
Ja.
Trotzdem, die dope sind.
Ja. Die dope sind.
Dope.
Ja, oder Fly.
Oder Fly.
Der Fly ist schon wieder 2005.
Ja, so wie wir sind alte Männer, weißt du? Aus dem Game sind wir raus.
Ja.
Ja, aber das sind doch ein paar Ratschläge, die du für junge DJs einfach hast, auf jeden Fall.
Ja,
ne? Weil wir gerade dabei waren, wie entwickelt sich die Technik? Wirst du das alles erleben? Wirst du so lange noch auflegen?
Definitiv. Ich glaube, die Musik ist so ein Thema, so eine Passion, die man auch bis zum Ende machen wird. Und da bin ich auch sehr dankbar darüber. Jetzt kommen ja auch so die ersten alten Hip-Hop-DJs, die dann so 60 sind, oder meinetwegen 70 auch, die es aber immer noch mit Freude tun. Und
ja,
ich wüsste jetzt nicht, warum ich damit aufhören sollte. Das ist für mich auch bis heute kein Argument, wenn man so DJs von früher kennt, die aufhören, ich habe jetzt Familie oder so.
Aha.
Das ist für mich immer so, hä?
Ja.
Why? So, das kommt für mich nicht in Frage, sondern das wird auf jeden Fall immer ein Bestandteil meines Lebens sein.
Mhm. Also ich würde sagen, erlebt das erstmal mit der Familie, dann treffen wir uns ja, mal.
Aber genau,
ja, das kickt einen schon ein bisschen raus.
Genau. Ja. Mhm. Wir reden da aus Erfahrung.
Da macht man dann irgendwann einfach Podcast, wo man darüber spricht,
zum Beispiel,
anstatt
ja,
aufzulegen.
Zum Beispiel, genau. Ja. Naja, der Podcast ist ja aus anderen Gründen entstanden.
Genau. Okay.
Unter anderem.
Auflegen tun wir ja auch noch, wenn wir Gelegenheit dazu haben. Wenn man uns alte Menschen noch sehen möchte.
Ach doch.
Erzähl uns doch mal eine Anekdote aus deinem DJ-Leben, von der du denkst, das glaubt mir doch kein Schwein.
Boah, ich habe natürlich schon einiges erlebt. Ist immer ein bisschen schwierig zu sortieren. Ich glaube, eine Sache war auch, wo ich das Glück hatte, auch mit US-Artists unterwegs zu sein. Das war auch mit Capone Noriega. Aus New York, die auf Tour in Deutschland waren. Ich hatte 2009 das Glück, mit denen zu spielen hier in Dresden als Support und daraufhin hat es denen so gefallen, dass sie mich mitgenommen hatten auf Tour. Da sind wir natürlich in Kontakt geblieben und später hatten wir dann in Deutschland noch einen Auftritt in Köln und in Hamburg, genau. Da waren auch noch Onyx mit dabei und Eric Sermon von EPMD und wie die Amis immer so sind, die lassen sich so ein bisschen feiern, auch von der Zeit her. Ist eigentlich schon Stage-Time oder sind halt nicht zu sehen.
Aha.
Und ich hatte auch noch nicht mal ein Set oder so. Der Manager hatte mich nur dazu geholt quasi, dass ich für die Jungs auflege.
Aha.
Und es war auf jeden Fall schon viel zu spät. Die Crowd war ja schon ausverkauft in der Halle, keine Ahnung. Und da bin ich mit zum Hotel, was 15 Minuten weg war, mit dem Fahrer hingefahren, um die Jungs zu holen.
Aha.
Waren vor dem Hotelzimmer, vor Norris Hotelzimmer und der Fahrer und Local Promoter hat halt geklopft mehrmals und Norris hat nicht aufgemacht. Die haben ihn wahrscheinlich schon vorher gestresst. Hey, es geht los, bla bla bla.
Ja.
Und er hat dann so krass die Tür aufgerissen beim dritten Klopfen, dass komplett so die Zahl runtergefallen ist von der Tür und hat den übelst gepackt, den Promoter, und aha, durch den Gang so geschubst und geschleudert von wegen, ey, lass mich hier in Ruhe und so, ich komme, wann ich will. Und
oh, krass.
So ein Move und ich stand halt so voll versteinert daneben und dann hat er mich so gesehen, so scheiße, und hat mich auch so ins Zimmer gezogen und die Tür zugeschmissen.
Aha.
Weil wir kennen uns ja und es war dann auch so, dass ich, der hat sich dann so krass bei mir entschuldigt für den Move, dass er eigentlich nicht so ist, aber dass er halt so gestresst wird. Und es war dann die ganzen Tage, auch danach, als wir noch in Hamburg waren, war das dann immer, hat er sich immer wieder entschuldigt bei mir, dass ich Family bin. So irgendwie so ein Move. Und ja, es war für mich halt, ich muss halt voll lachen in dem Moment. Aber es war tot serious von ihm aus.
Ja, klar.
Aber mit solchen Leuten spaßt man auch nicht. Auch im Nachgang, wenn ich dann so Sachen gelesen habe. Er war ja auch in Staaten im Gefängnis und so weiter und hat natürlich diverse Sachen miterlebt. Es ist schon, auf einmal bist du doch dann in so einer Situation drin, die so ein bisschen unmöglich erscheint. Und dann wiederum mussten wir eh dann schnell zu dem Auftritt fahren und auf den 15-Minuten-Weg zum Auftritt schnell das Set gemacht. Und dann hatte er ein paar Beats auch nicht. Dann habe ich die schnell gedownloadet. Und dann fällt noch dem anderen Manager ein von Onyx, ey, die haben auch keinen DJ. Dann,
oh, oh.
Dann habe ich für die auch noch gespielt. Und dann gab es aber dennoch so einen coolen Moment. Da hatte ich dann, es gibt ja auch von dem Song Shut Him Down von Onyx ein Remix, wo Nori mit dabei war. Ich hatte jetzt aber nur den Song an sich, die Jungs hatten das Instrumental nicht. Der haben wir trotzdem als Übergang gespielt, wo alle auf die Bühne gekommen sind. Dann kam auch noch Eric Sermon mit auf die Bühne und das war schon so für mich bis heute schon ein guter, legendärer Moment, wo ich mit den Hip-Hop-Größen auf einer Stage stehe und die meinen Namen schauten und irgendwie bist du ein Teil davon.
Ja.
Da gibt es sogar auf YouTube ein Video davon. Das war ein cooler Moment.
Und also wenn es dir mal dreckig geht, guckst du dir das an.
Genau, wenn's mir richtig, wenn ich immer so überlege, kacke ey, du hast noch nichts erreicht und bla, dann gucke ich mir das immer so ein bisschen an. Manchmal muss man ja auch so reflektieren, ist auf jeden Fall wichtig. Aber das war auf jeden Fall dennoch ein cooler Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, du kannst schnell partizipieren und schnell reagieren und was machen. Und das macht bis heute Spaß auch. Deswegen lege ich auch gerne für Live-Acts auf, weil man kann schnell die Energie rüberbringen und irgendwie, ja, ich bin da sicher, eine sichere Bank als DJ.
Aha. Ja.
Ja.
Na, und vor allen Dingen, du bist, also man muss da, glaube ich, auch möglicherweise weniger nervös sein, weil du ja nicht die erste Geige spielst.
Ja,
kann man
genau
so sagen, oder?
Deswegen, ich bin eher lieber im Hintergrund so. Mhm. Deswegen ist für mich auch so eine DJ-Show alleine in der Mitte irgendwie so ein bisschen befremdlich. Mhm. Weiß nicht warum, aber.
Na, aber wenn
aber
jetzt
es gibt
dein 20-Jahre-Bash ansteht.
Ja. Dann lege ich auch mal in der Mitte auf.
Mal kurz. Mhm.
Aber nee, es gibt schon Momente, auch selbst bei Festivals ist ja oft so, dass die Rapper erst im Intro dann hochkommen. Ich bin schon erstmal alleine auf der Stage. Uh-huh. Aber selbst da ist es mittlerweile so ein bisschen Tunnelblick-like. Und ja, mag es aber auch. Ich gucke dann die Leute an, uh-huh, guck so, wie sie motiviert gucken. Und uh-huh. Macht Spaß. Also.
Wie ist es, wenn du in einem Club auflegst? Legst du da eher lieber in einem, keine Ahnung, sagen wir mal, dunkleren Spot des Ladens auf? Oder magst du es auch, wenn
ist natürlich
wenn das DJ-Pult so auf einer beleuchteten Bühne steht?
Also beleuchtet ist es ja meistens so, aber klar, wie du es meinst. Also ich würde schon eher bei urbaneren Szenerien auflegen wollen. Ist irgendwie cooler vom Mood her. Aha. Es gibt aber auch kommerzielle Clubs, wo es geil aussieht, wo dann geile Kanzel ist, viel Licht und
ja,
das mit Displays noch dargestellt ist, ist auch ein geiles Bild. Also
ja,
das werden wir auch erleben.
Was mit Displays dargestellt ist?
Also wo dahinter auch Leinwände sind und da läuft dann nochmal die abgefilmte Variante des Sets oder so.
Mhm, okay.
Sowas ist schon cool, ist natürlich mhm, für die Optik nice.
Ja.
Da bin ich auch schon in meinem Element, aber da ist die Pressure auf jeden Fall eine andere, wenn du weißt, gucken alle auf deine Hände oder auf deinen.
Das sehen jetzt alle, was du da machst.
Oder du sitzt der im Dunkeln da hinten und da spielt coole Songs.
Weißt ja,
du?
Ja.
Das ist halt schon ein Unterschied. Aber beides mag ich eigentlich so.
Ja.
Also mehr so das im Hintergrund, aber es gibt ja auch Partys, wo du halt gezwungenermaßen im Vordergrund stehst.
Ja. Hm.
Wir haben ja gelernt, du hast auf jeden Fall noch das Ziel, mindestens ein Kind zu bekommen. Würdest du dem denn nahelegen, DJ werden zu sollen?
Werden zu sollen?
Ja.
Du wirst jetzt hier DJ, also, Freundchen.
Es sollte wollen. also ich glaube, es würde sich sowieso automatisch ergeben, dass die Kids dann automatisch mit deinem Equipment rumspielen.
Ja, habe ich auch mal gedacht. Mhm. Nö.
Nee. Gut, da bedarf das wahrscheinlich ein bisschen Früherziehung, dass man da Leute, die Kinder mit heranzieht und zeigt, ey, guck mal, Wiki und probier dich mal. Oder auch mit den Producern ist wahrscheinlich noch einfacher, weil man einfach gewisse Pads hat und da Samples abfeuern kann. Ich glaube, das ist ein bisschen interessanter, als eine Platte vor und zurück zu bewegen.
Ja, stimmt, das ist ein Aspekt.
Ja. Aber das stelle ich frei, aber je nachdem, ja, wenn du in einer musikalischen Familie aufwächst, dann liegt es schon sehr nah, dass das Kind auch musikalisch
ja, gut,
Interesse hat.
Das könnt ihr ja Geige oder Blockflöte lernen.
Ey,
wollen.
Auch geil.
Ja.
Das finde ich auch geil.
Ja.
Also Geige vor allem. Oder auch so Klavier, Piano.
Musik ist Musik. Hauptsache Musik kommt raus.
Genau.
Ja, verstehe.
Definitiv. Also gerade so klassische Instrumente, das kann ich mit deinem Alter noch besser anhören.
Aha.
Das ist eigentlich eine gute Idee, so das Kind zu erziehen für so Klavier oder Geige. Gute Idee.
Ja, bitte sehr. Sehr gerne mitgegeben.
Ja. Wir sind ja auch so Each One Teach One drauf.
Was sind wir?
Wir sind ja auch so Each One Teach One drauf.
Ja, natürlich, genau. Natürlich. Funktioniert auch super gut mit meinen Kindern.
Ich meine eher so zwischen uns und unseren Gästen zum Beispiel. Mhm. Ja, so.
Ja.
Ich habe viel gelernt bei euch, ja.
Hast du?
Schon.
Echt? Was denn?
Ja, auch das, was du im Vorfeld schon erzählt hast, ist, dass ihr aus Berlin heraus deutschlandweit vor Ort seid und live Podcast aufnehmen und das.
Na, live Podcast nehmen wir auf, weil es
also
ist hier.
Aber der Live-Umstand,
ja, genau,
sozusagen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Intention und zollt meinen Respekt, dass sowas gibt und gemacht wird.
Vielen Dank, ja. Vielen Dank. Wir geben uns Mühe damit.
Genau.
Wie man so schön sagt.
Und wenn du, also wir haben ja noch ein paar Folgen in Dresden vor, falls du mal einen Ratschlag hast für einen DJ, den wir einladen können, dann sag gerne Bescheid.
Ja, sehr gern.
Ich möchte am Ende dieser Folge auch noch gerne erwähnen, wir haben zumindest in der Aufnahmereihenfolge gestern ja die Jenny zu Gast gehabt und der DJ, den wir heute um diese Zeit gehabt hätten, der konnte gar nicht und du bist sehr spontan eingesprungen und deswegen nochmal viel größeren Dank dafür, dass das geklappt hat.
Genau, vielen Dank dafür, genau, für deine Spontanität.
Gerne, gerne. Grüße an Jenny nochmal.
Genau, Jenny Sharp ist immer... Genau. Spielt gefühlt öfter in Dresden als ich.
Wir kommen jetzt auch öfter.
Genau, wir spielen jetzt auch öfter in Dresden als du.
Ja, cool.
Alles klar. Ja,
schön, dass du da warst, mein Lieber.
Spielst du denn dieses Jahr irgendwann in Berlin, also mit Morlock Dilemma, ja, wahrscheinlich?
Genau, wir haben eine Show im Humboldt. Nee, Quatsch, im Lido ist unsere Show. Mhm. Aber der nette DJ Reef, der auch schon so Gast bei euch war, der hat mir heute erst vermittelt, dass er mich gern bald buchen möchte.
Ah.
In Berlin für eine Party wieder.
Ah, ja, wunderschön. Dann möchte ich bitte, dass ihr mir irgendwie Bescheid gebt.
Yes, ja. Ich glaube,
ich besuche in Berlin immer unsere, also nicht immer, aber so oft es geht, so unsere Gäste, wenn sie gerade irgendwo auflegen.
Genau.
Da würde ich dann gerne mal vorbeikommen.
Aha.
Ne?
Klar, gerne.
Ole, ole.
Na dann. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke ebenso.
Danke auch meinerseits.
Bis dann.
Bis dann.
Bye-bye. Bye-bye.
Das war die Folge. Erster.
Lalos sagt.
Mit DJ Access. Wenn sie euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an feedback@andendex.de. Nicht notwendigerweise, aber wichtiger und schöner fänden wir, wenn ihr sie liken würdet bei Facebook und bei Instagram.
Genau.
Wenn wir sie dann posten und sie vielleicht teilt.
Genau, teilt uns, kommentiert, was auch immer ihr wollt. Es gibt einen Patreon-Kanal, falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über Patreon tun.
Patreon.com.
/andendex, das findet ihr alles auf unserer Webseite. Die ganzen Zugangsdaten, falls ihr es nicht über Patreon machen wollt, gibt es auch eine Möglichkeit über PayPal.me uns zu unterstützen. Würden wir uns sehr darüber freuen und hilft uns auf jeden Fall, dieses Projekt hier weiterzuführen und weiterzuführen und weiterzuführen.
Rezensionen dort, wo es geht.
Genau.
Gern und ein Sternchen dalassen geht jetzt seit einiger Zeit bei Spotify. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.